Willkommen, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Nicola Werdenig, ehemalige Skirennläuferin und Olympiavierte in Innsbruck 1976. Dann Digitalierin, seit es Digitales gab, inklusive zahlreicher Plattformen, weiters engagierte Menschenrechtsaktivistin und mit ihrer Geschichte jetzt sogar Inspiration für einen Spielfilm, der im Winter in die Kinos kommt. Liebe Nicola, servus und herzlich willkommen bei mir im Büro.
Danke für die Einladung und hallo.
Und hallo, wir sind ja ehemals Nachbarn gewesen, so irgendwie, ne? Da in der Gegend im 9. warst du lange Jahre und da haben wir uns auch kennengelernt, auch einige Projekte gemeinsam gemacht und in der Bebilderung zu diesem Podcast gibt's dich, dieses Wer das in der Hand hält, ist Part der Sportgeschichte, das bist du und noch ein paar Ski, die den Che Guevara zeigen im Style, die du für uns gestaltet hast. Da bin ich urstolz drauf, auf meinen Ski Guevara, schönes Wortspiel. Aber fangen wir mal an, wir werden das alles auf der Reise mitnehmen. Jetzt lasse ich mal dich zu Wort kommen. Olympiavierte 1976 in Innsbruck in der Abfahrt. Wie war das damals als junge Dame im Spitzensport? Du warst ja von Anfang an eine große Favoritin, hast nur eine kurze Karriere gehabt. Aber steigen wir mal ein mit dem Beginn deiner Laufbahn.
Ja, ich habe gerade lustigerweise eine Ergebnisliste vom Jahr zuvor bekommen. Mhm. Da war im ersten Training, war ich auch Vierte.
Okay, da auch in Innsbruck am Batscherkofel.
Nicht am Batscherkofel, das war in der Axamalizum.
Die Damenstrecke war damals nicht der Batscherkofel, oder? Nein. Ja, okay, siehst, ich lerne dazu.
Ja. Ja, genau. Und dann 76 bin ich schon irgendwo in einer bisschen Favoritenrolle gewesen, weil es ja auch meine Heimabfahrt war.
Ja.
Obwohl ich erst 17 war, aber mir ist die Strecke sehr gut gelegen. Mhm. Und dann bin ich halt am vierten Platz gelandet.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern damals. Es war ein überraschendes Ergebnis mit einer deutschen Siegerin, auf die man insgesamt oft getippt hätte, aber nicht unbedingt in der Abfahrt, nämlich die Rosi Mittermeier, die leider vor kurzem verstorben ist, die Brigitte Habersatter, hast mir du im Vorgespräch erzählt, nicht ich bin jetzt so schlau, wurde Zweite und die liebe Cindy Nelson, die eine Freundin von dir ist, Dritte. Rückblickend noch vom Rennen her, was sind deine Erinnerungen genau an den Tag?
Ja, es ist etwas, was ich bis jetzt nicht oft und viel erzählt habe.
Okay, dann ich hatte es mich, ja.
Genau. Die Nummer 13.
Ja.
Und Marita Riesnadig, eine auch Mitfavoritin, die hatte die Nummer 12, ist aber krank geworden und hat dann auf den Start verzichtet und ich wusste das nicht. Und das ist auch meinen Trainern entgangen und jetzt hat mir eine ganze Minute in der Startvorbereitung gefehlt. Mhm. Und ich habe die Schuhe nicht richtig zugehabt und war natürlich noch nicht eingestellt auf den Start.
Und außer Skifahren können ist man mit 17 auch mental noch nicht so trainiert natürlich, dass man das so schnell wegstecken kann, oder?
Ich war mental sehr trainiert und ich habe eben diese Zeit gebraucht. Ich habe so ein inneres Spiel mit mir gehabt.
Ja.
Und diese Minute hat mir genau aus dem Grund gefehlt. Mhm. Aber noch schlimmer waren die nicht richtig zugemachten Schuhe.
Das war sicher auch ein Punkt dieses Stresses, der da reinkommen ist, oder? Die nicht zugemachten Schuhe.
Ich habe keine Zeit gehabt.
Du hast keine Zeit gehabt, ja. Na, wir können sie eh nicht mehr ändern, aber schön, dass du das jetzt hier erzählst. Und wie war das dann noch vom Rennverlauf her, Zwischenzeitziel?
Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich in der Zwischenzeit gelegen bin, aber da dürfte nicht viel umgewiesen sein von oben nach unten. Ja.
Du warst in dieser Saison dann auch Dritte im Abfahrtsweltcup. Auch eine hervorragende Leistung. Ich glaube, es war kein Weltcupsieg dabei, aber viele, viele Spitzenplatzierungen. Damals gab es ja noch keinen Super-G, aber ich weiß vom Vorgespräch, auch wusste ich so nicht, dass du damals ja mit dem vierten Platz in der Abfahrt durchaus auch eine Medaillenanwärterin in der Kombination warst, die ja damals auf einer bestehenden Abfahrt noch aufgebaut hat und nicht extra gefahren worden ist. Und dann ist ja leider wieder was passiert, was nicht auf dem Plan stand. Und das war...
Ja, es gab im Olympischen Dorf eine furchtbare Grippewelle und trotz Impfung bin ich leider mit hohem Fieber dann am Slalomstart gestanden. Mhm. Und nach dem ersten Durchgang musste ich aufgeben, weil ich einfach das körperlich nicht mehr geschafft hätte.
Das heißt, du bist ins Ziel gekommen, Und hast aber trotzdem nach dem ersten Durchgang gesagt, ich fahre keinen zweiten mehr, oder?
Genau.
Ja. Und Staatsmeisterin im Abfahrtslauf in Österreich, die jüngste ever, auch großen Respekt. Das war dann noch mit 16? Oder?
Das war mit 16.
Mit 16, Wahnsinn. Ja. Ich muss da natürlich deinen Mädchennamen nennen, Spieß, Nicola Spieß. Und da gibt's auch den Uli Spieß, den Herrn Bruder. Und du, auch da mussten wir im Vorgespräch einfach lachen. Der wird immer mit einer Geschichte in Verbundenheit bleiben über Generationen hinaus, nämlich dass er der Erste war, der in Gröden die Kamelbuckel übersprungen hat. Wirst du da heute noch drauf angesprochen?
Ja, das ist lustigerweise viel mehr geblieben als Erfolge.
Ja.
Einfach dieses Ereignis. Und es war ja irgendwie schon eine Sensation. Ja. Er ist nach Wörgl auf eine echte Sprungschanze zum Training gegangen und Charlie Carr wollte nicht, dass er springt und er ist einfach gesprungen.
Wahnsinn, ne? Das muss man sich mal trauen und muss man mal können. Du warst, glaube ich, auch eine mutige Fahrerin, oder? So ein bisschen ein Hermann Mayer vor seiner Zeit.
Naja, ich habe eben durch den 3 Jahre älteren Bruder halt viel mit dem Burschen schon mithalten müssen, damit sie mich mitfahren lassen haben. Mhm. Und ich bin immer gern gesprungen, egal was, auf Ski, ins Wasser.
Mhm. Wenn so. Genau, ich glaube, irgendwann einmal haben wir uns auch beim Wasserskifahren gesehen über gemeinsame Freunde, dann am Wörthersee später. Ja. Das war dann alles zeitgleich und sehr viel Zufall auch. Super-G hätte dir sicher getaugt, wenn es ihn schon gegeben hätte, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich, ja. Na, dann bleibe ich noch mit einer letzten Frage beim aktiven Skisport. Du hast doch relativ früh aufgehört mit dem Spitzensport. Wie jung warst du damals und was waren die Beweggründe?
Also ich habe mit 21 aufgehört.
Das ist doch sehr jung, oder?
Das ist sehr jung. Ich habe mir jetzt, wo meine Geschichte auch öffentlich ist, dass ich
mich dann noch
Verband
dazu,
ja, nicht wohlgefühlt habe, hätte dann gerne einen Nationenwechsel gemacht.
Mhm.
Das ist mir nicht erlaubt worden. Und dann habe ich einfach keinen Sinn mehr drin gesehen. Und ich wollte immer schon als kleines Kind Skipädagogik machen und bin dann zur Skilehrerausbildung. Und danach habe ich durchgesetzt, dass Frauen zur Skiführerausbildung gehen dürfen. Das ist die Bergführerausbildung für den Winter. Und das macht mir bis heute die große Freude.
Da kommen wir dann später nochmal ausführlich dazu, warum du auch so früh aufgehört hast, im Spitzensport. Ich habe dich auch anmoderiert als Digitalierin, seitdem es Digitales gibt. Das Wort haben wir jetzt irgendwie kreiert und du hast unglaublich viele Projekte gemacht. Aber ich möchte zunächst zu dem nicht ganz digitalen Projekt eines Skis kommen, eines Carving-Skis, denn ich habe damals 4-5 Paar Skier bei deinem Projekt Edelweiser bestellt und der Podcast, ich nenne ihn Business Athlete Podcast für ehemalige Spitzensportler, die auch in der Wirtschaft erfolgreich sind. Und ihr wart damals unter den Preisträgern mit dem Edelweiser Projekt und erzähl auch damals in so customized Carving-Ski, wie es ganz neu waren irgendwie und ich wünschte mir damals einen Ski Guevara und einen Business Athlete Award Ski für die Sieger damals und auch einen Ski von meiner damaligen Firma und war urstolz drauf und fahre heute noch damit. Was war damals die Idee?
Na, es war schon, also das ist schon ein digitales Projekt gewesen und
okay,
zwar die Idee war, auf einem bestehenden Ski, den wir vorgefertigt haben, konnte jeder und jede das Design aufbringen, das gewünscht war. Und wir haben auch einen Online-Designer gehabt.
Das war's,
das war
genau,
ganz, ganz früh. Und damit haben wir dann den Multimedia-Staatspreis gewonnen, overall. Mhm. Und auch in der Klasse E-Commerce und Kundenbindung. Und das ist eigentlich neben dem Business Athlete Award
genau. Ja, den kann man schon noch drüber stellen, den Staatspreis.
Der
ja, genau.
Bis heute viel Freude macht.
Na, auch zu Recht. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das österreichische Bundesheer, die Telekom Austria, damals größere Sizes bestellt haben, ne?
Ja, da ging der Telekom Austria war ein großer Kunde.
Mhm.
Und das mit dem Bundesheer, das war relativ lustig, weil das war eigentlich für Heeresangehörige.
Ja.
Und da hat es einen Ski gegeben, wo der Eurofighter drauf war. Und da waren wir mal auf der Titelseite von der Krone, weil gedacht wurde, da ist irgendwas bestochen worden.
Um Gottes
Willen.
Was
dann nicht so war, aber es war dann eine gute Werbung natürlich.
Ja, ja. Nein, ich habe, wie gesagt, ich fahre heute noch mit dem Ski und ich liebe ihn einfach. Und einfach eine schöne Geschichte, die man dann am Foto, wenn man sich das anschauen will, zur Folge den Ski auch sehen wird. Gut, ich habe da jetzt viele, viele Projekte, die ich mit dir in Verbindung bringe, die ich zum Teil auch ein bisschen mitbegleitet habe, als in irgendeiner Form notiert, die möchte ich ganz kurz dann durchgehen und ich erinnere mich auch, ich liebe ja Podcasten und der allererste Podcast, wenn ich so nennen darf, da hast du mich dazu eingeladen für ein Kunstpiste-Radio. Ich habe gesagt, Christian, komm doch mal vorbei und wir kommentieren irgendwas. Ich kann mich noch dunkel erinnern, weil ich da ziemlich übernachtig war an dem Tag. Habe ich mir gedacht, Sport moderieren geht immer und ich habe mich riesig gefreut. Aber hilf mir doch bitte, meine Erinnerungen wachzurufen, was das damals war.
Ja, ich habe sehr früh 2000 einen Blog über Skifahren gestartet. Der hat kunstpiste.com geheißen. Ja. Und die Idee war dann, nachdem ich Musikprofessor kennengelernt habe, der selbst Radiosendungen gemacht hat, online, also gestreamt hat, Emil Loubet, dass wir Fernsehsendungen über Skifahren, also Skiübertragungen mit einem Ton unterlegen. Vorbild war damals natürlich Eurovision.
Stermann-Grinzemann, der neue Klassiker.
Und das haben wir dann recht gut etabliert. Ja. Und das Interessante war, dass sehr viele Zuhörer aus dem Ausland diese Sendung verfolgt haben. Wir haben dann aufstocken müssen, die Lizenz noch, weil so viele waren Auslandsösterreicher, die halt in aller Welt zugehört haben.
Ja, ich war immer schon ein Riesensportfan auf jeden Fall und habe den Business Athlete Award beim Wirtschaftsblatt hineingepresst. Damals noch nicht gewusst, dass ich später mal die Sportwoche angeboten bekomme und diese auch nehmen werde. Und wie gesagt, ein persönliches Highlight. Danke fürs Wachrufen meiner Erinnerungen. Das Projekt Edelweiser habe ich jetzt angesprochen, die Skier. Dann hast du jetzt angesprochen Kunstpiste. Das war ja ein richtiges kleines Ökosystem aus mehreren Dingen, oder? Auf Pisten habt ihr euch da getroffen, die Websites, Seminare und so, aber bitte auch deine eigenen Worten.
Ja, die Kunstpiste ist in erster Linie schon ein Blog gewesen, wo ich tiefer hineingeschaut habe in Skimaterie. Ja. Sehr viel geschrieben habe. Ich erwäge jetzt einmal das Ganze eventuell als Ganzes in Buchform herauszubringen. Wenn ich dann Zeit habe, als Pensionistin ist man immer engagiert. Dann habe ich ein Skilexikon ins Leben gerufen, einfach um Skibegriffe klar zu machen. Das alles hat ein bisschen mit der Carving-Zeit zu tun. Weil damals so viel uninformierte, auch Fachleute herumgeschwirrt sind und dann war es mir wichtig, die Begriffe einmal genau darzulegen.
Ich kann mich erinnern, ich habe dir irgendwann einmal ein Video geschickt mit dem Ski, wo ich da gefahren bin, ganz stolz mit deinem Ski. Und du hast gesagt, Christian, gut, wie ein 80er-Jahre-Skilehrer, aber nicht, wie es gehört. Sogar mit dem Carving-Ski, ich glaube, ich werde es nie lernen. Ja. Aber das war, glaube ich, deine Worte damals. Und von dir gibt es ja herrliche Bilder in Schräglage am Hang und so, wo es so richtig aufstaubt und so. Also da sieht man, glaube ich, dass das wirkliche Passion darstellt für dich, das Carven, oder?
Ja, das ist genau meins. Also wenn es mir schlecht geht und was jetzt dann nicht mehr so oft der Fall ist, von Wien aus irgendwo mir auf die Ski stellen, ich bin in der Sekunde gesund.
Und ohne Stöcke, oder?
Ja, immer ohne Stöcke.
Immer ohne Stöcke. Na, dann knall ich dir was nächstes Projektnamen hin, My Snow Pro. Was war das?
Das war meine pädagogischen Tätigkeiten auf Schnee. Also das waren Einzelunterricht, das waren Fortbildungen, das waren Beratungen, zum Teil im Skilehrertrainingswesen, auch Skilehrerfortbildung. Dann habe ich an Schulen, also in pädagogischen Instituten die Skilehrer ausgebildet und natürlich auch sehr, sehr gerne mit privaten Kunden und Kundinnen.
Mhm. Ich gehe jetzt ein bisschen weg vom Skifahren, bleib aber in der Nähe, Barfuß-Guru.
Ja, meine große Leidenschaft, die ich immer und überall machen kann. Okay. Ich gehe wahnsinnig oft und gerne und leidenschaftlich barfuß und zwar überall, gehe auch in der Stadt. Mhm. Da werde ich dann immer irgendwie erstaunt angeschaut.
Jesus, genau.
Aber es tut mir einfach so gut und das kommt wohl daher, dass ich als junge Frau und als Kind schon so viel in Skischuhen eingesperrt war.
Okay, das Freiheitsgefühl darstellt für die Zehen.
Ich habe schon ein bisschen verbildete Zehen gehabt und die sind durchs Barfußgehen sehr kräftig geworden wieder.
Außer 1976 in Innsbruck, weil da ist ja die Schuhe nicht gut zugemacht. Das hat nicht dazu beigetragen, dass die Zehen verbildet sind. Ja, aber ich kann es mir gut vorstellen. Dann unter dem Begriff Onlinerin.at, da weiß ich auch ein bisschen was, da hast du vieles subsumiert, was dein Auftritt ist, oder? Damals.
Nein, unter Onlinerin.at habe ich eine Internetagentur gehabt.
Ah, das war das.
Von der Website-Erstellung bis hin zur Social-Media-Beratung und Betreuung.
Genau, auch so early birdig irgendwie. Was ich nicht wusste, ist Kochschwester. Ja. Das habe ich heute erfahren, habe ich schmunzeln müssen.
Ich habe teilweise in Restaurants ausgeholfen als Köchin. Okay. War auch immer meine Leidenschaft, kochen, und da habe ich immer wieder auch längere Auftritte in Restaurants gehabt und Caterings gemacht, und ich gebe auch gern mein Wissen weiter. Mhm. Und jetzt irgendwie so im Hinterkopf ein Genussbuch zusammen mit meinem Sohn machen, mhm. aber da muss auch die Zeit erst dafür da sein.
Ja, das kann ja durchaus sich die Zeit nehmen dafür, dass es wirklich gut wird, so wie vieles, was du gemacht hast. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Skisport. Hashtag WeTogetherEU, das Projekt, womit du nochmal groß in die Medien gekommen bist und wo auch deine Geschichte dann quasi auch neu erzählt wurde, wie man sie nicht kannte, warum du auch so früh aufgehört hast. Machtmissbrauch im Sport, am Beispiel deiner eigenen Karriere, am Beispiel vieler anderer, auch da ein paar Worte dazu, wie diese Zeit damals war, als du dich damit nach außen gewendet hast wieder und dieser Schwenk hin vom bekannten Skistar, der jetzt einen anderen Namen hat, wo man vielleicht gar nicht mehr ganz zuordnen kann, wieder zum Wachrufen alter Erinnerungen.
Ja, das kam so. Ich habe an einem Volleyballclub betreut, online-mäßig betreut. Und dann kam im Frühling 2017, kam eine kleine Randnotiz in den Medien, dass ein alter Volleyballtrainer 54 minderjährige Mädchen sexuell missbraucht hat. Und das hat mir irgendwie auf den Plan gerufen, hat meinen Freund Philipp Bauer im Standard kontaktiert und habe gesagt, da müssen wir jetzt irgendwas tun, das ist viel zu wenig da. Und der Philipp hat dann gemeint, naja, wir können über Skisport reden, aber da ist jetzt die Zeit nicht. Mhm. Und dann war im Oktober 2017 diese Weinstein-Geschichte auch. Mhm. Also wir haben schon geplant, dass
wir was machen. Also der Beginn der MeToo-Bewegung eigentlich, ne?
Ja. Und dann war das am 20. November, kam dann meine Geschichte in der Zeitung. Und da waren die Reaktionen vom ÖSV sehr eigenartig.
Ich habe es natürlich mit anderen Augen erfolgt. Sport interessiert, dann kenne ich dich persönlich natürlich. Ganz, ganz intensive Erinnerungen an diese Phase, ja.
Und die Reaktionen, eigentlich die ablehnende Haltung vom ÖSV und auch die Klagsandrohung mir gegenüber, das hat eigentlich erst so richtig die Lawine ins Rollen gebracht. Und dann haben sie unheimlich viele gemeldet, auch bei mir dann. Und das WeTogether ist entstanden aus dem Wunsch heraus, professionelle Anlaufstelle zu machen, aber auch präventiv zu arbeiten und so einfach Statistiken und Zahlenmaterial präsent zu haben.
Und gibt's nach wie vor und ist als Anlaufstelle verfügbar?
WeTogether ist jetzt nicht mehr wirklich die Anlaufstelle. Es ist was geglückt. Das ist vorigen September in Arbeit gegangen. Das heißt Vera. Das ist eine Vertrauensstelle.
So wie der Vorname.
Genau.
Vera. Okay.
Und das ist ein Regierungsbeschluss. Das heißt, das ist eine öffentliche Stelle.
Doch ein schöner Erfolg, oder?
Das ist groß. Also da freue ich mich narrisch drüber.
Sportministerium angesiedelt, oder?
Sportministerium angesiedelt. Okay. Aber es ist auch für Kunst und Kultur eine Anlaufstelle.
Das ist Vera irgendwie herzuleiten von den vier Buchstaben her?
Vertrauen, Verantwortung. Okay. Also das, die Namensfindung war interessant.
Okay, nice.
Aber es ist einfach.
Ja. Okay.
Ja, und im Sport bin ich da noch ein bisschen beratend tätig. Ich war im Vorstand von Kunst und Kultur, solange das aufgebaut wurde, aber das habe ich jetzt abgegeben. Und WeTogether, das ist meine Institutionspartnerin Chris Karl, sie ist forensische Psychologin und eine der Präventivfachleute in Österreich. Wir arbeiten jetzt beratend und geben eigentlich die meisten Fälle, die sich an uns wenden, an andere Stellen weiter.
Und es ist viel breiter als Sport jetzt geworden, nehme ich an, oder? Menschenrechte generell natürlich mit dem Fokus auf Frauen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Steckenpferd von dir.
Menschenrechte war schon immer irgendwo, ich habe so einen Gerechtigkeitssinn eigentlich immer gehabt. Schon als junge Athletin bin ich auf die Barrikaden gestiegen, wenn Ungerechtigkeiten waren.
Ja.
Und Menschenrechte jetzt natürlich, es geht um Frauenrechte, aber ich bin auch stark in der Thematik Flüchtlinge und Asylwerbende drin. Mhm. Und dann natürlich ja alles, was ungerecht ist. Minderheiten, Rassismus.
Ja. Und da haben wir leider viel zu viele Themen, sodass da die Themen auch nie ausgehen natürlich. Ne?
Die gehen nie aus. Ne?
Und es werden auch nicht weniger zwingenderweise, sondern eher mehr in Zeiten wie diesen. Und wie komplex diese Zeit war, drückt sich auch durch den Titel des Films aus. Also diese Zeit jetzt mit dem V2Gather EU, mit deiner sportlichen Geschichte und so weiter und auch von vielen anderen Sportlerinnen. Denn der Film, der jetzt gedreht wird, wo die Gerti Drassel eine Figur spielt, die an dich angelehnt ist und Andrea heißt, wie ich weiß, der heißt Persona non grata. Wie geht's dir mit dem Film insgesamt? Macht auch stolz, oder? Das?
Ja, das war eine interessante Geschichte, auf diesen Film zu kommen. Mhm. Stolz würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde es so wichtig, damit das Thema im Laufen
eine
bleibt.
Eine andere Art von Stolz, und, ja, und genau.
Ich habe die Möglichkeit gehabt, am Drehbuch mitzuarbeiten, sehr eng mit dem Produzent und Regisseur und Drehbuchautor Antonin Svoboda zusammen. Mhm. Mit dem verbindet mir eine längere Freundschaft. Und ich habe jetzt so den Rohfilm gesehen und ich finde,
du bist natürlich zufrieden.
Befangen. Ja. Ich bin zufrieden, weil es ist vieles hinein verknüpft, was mir auch andere Betroffene anvertraut haben. Mhm. Und auch dieses, im Kern geht es darum, was passiert mit Menschen, die mit sexualisierter Gewalt, ihrer Gewalterfahrung an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Und mir ist es Gott sei Dank sehr gut dabei gegangen. Mhm. Ich war sehr gefestigt, auch dadurch, dass ich Online-Kommunikationsberatung selbst als Beruf gehabt habe. Aber es gibt schon Leute, die ja regelrechte Achterbahnfahrt durchmachen.
Na, ich kenne dich ja ein bisschen und du wirst ja sicher Erwartungshaltung gehabt haben, was da auf dich zukommen könnte. Im Rückblick, was stärker? Die Reaktion, hat sich das dann vom Schiedsrichterstuhl gehauen, teilweise, ich verwende dieses Wort so gerne als Ex-Tennis-Spieler, oder war es wie erwartet eigentlich, dass sich die nicht freuen werden? Logisch, ist logisch, ne?
Na, ich wusste schon, dass da jetzt was passiert, sonst hätte ich es ja 40 Jahre später nicht erzählen
sonst
müssen.
Hätte man, genau. Ja.
Ich wollte ja, dass sich was bewegt, ich wollte das System mal aufzeigen. Mhm. Dass es so groß wird, habe ich nicht gedacht, aber das ist, wie schon zuerst gesagt, daran gelegen, dass da einfach so richtig das Patriarchat reagiert hat. Mhm. Also eine Klagsandrohung gegen ein mutmaßliches Opfer, das ist ein starkes Stück und das hat eigentlich dann richtig beuteln angefangen. Und ich glaube, nicht zuletzt deswegen haben sie auch so viele dann irgendwo getraut, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.
Ja, ich bin im Medienbereich tätig, da gehört auch Klagsandrohung irgendwie leider zum Geschäft dazu, wenn man irgendwas nicht hören will, was jemand gern sagen will. Im Tagesgeschäftsjournalismus, wie ich das mache, ist es nicht so ein großes Thema, wie ich weiß eben von vielen Kollegen. Persona non grata wird im Winter, so circa Jänner, glaube ich, mal ins Kino kommen zunächst, oder? Und dann wird es wohl auch einen TV-Termin geben. Na, da freue ich mich dann auf jeden Fall, dann diesen Blickwinkel zu sehen. Es geht da, glaube ich, nicht um deine 76er-Phase, die sportlichen Erfolge, sondern es geht rund um dich, um die Phase dann 17FF, oder?
Genau, es gibt nicht 17FF, wirklich 17.
Verdichtet diese harten
Zeit
Wochen, ja, okay.
Vom Entschluss nach außen zu gehen, bis zum nach außen gehen und die Reaktionen, die dann auf Menschen einstürzen.
Siehst du, da habe ich noch was stehen auf dem Memo-Zettel jetzt Drachenboot. Wir sind auch mal in einem ganz erfolgreichen Drachenboot gemeinsam gefahren. Das war urspannend damals und einfach alles eine schöne Zeit. Kochbuch, weiß ich, sonstige Projekte, an die du jetzt arbeitest. Du hast erzählt, du bist junge Pensionistin jetzt, ja, am Film freust dich, ein Kochbuch machst.
Ja, ich bin immer wieder in Filmprojekten jetzt auch involviert. Mhm. Es kommt noch eine Doku, Tirol, Südtirol, auch wieder sexualisierte Gewalt in den zwei Bundesländern.
Ja.
Meine nächste Aufgabe wird sein, bei einem Film als Vertrauensperson zur Seite zu stehen. Das ist auch ganz was Neues.
Auch einmal als Schauspielerin vielleicht?
Ich bin auf der Bühne gestanden im Theater und habe mich mehr oder weniger selber gespielt. Also ich mag die Abwechslung.
Auch nach 2017 dich selber gespielt oder in einem anderen Stück? Ja. Okay, spannend. Was war das für eine Inszenierung?
Das war in der Theaterarche und das war ein Sportstück.
Okay.
Und das hat einige Themen aufgegriffen, wie mhm. unter anderem den Imke-Selbstmord mhm. damals.
Ja, ja, sag mal.
Dann die Tanya Harding-Geschichte.
Mhm. Nancy Kerrigan, ne?
Genau.
Und nicht nur das, sondern viel mehr, ne?
Ja, darunter, also das war ja. ein interessantes Sportstück. Ja.
Ich kann mich erinnern, da ganz in der Nähe ist mein Lieblingslokal Bellini, das kennst du auch.
Und das kenne ich gut, ja.
Dort liegen immer diverse Zeitschriften auf und da warst du mal am Faltercover, glaube ich, irgendwie so, auf jeden Fall drauf.
Ja, das war 2017.
2017, ja, das war genau diese Zeit, ist auch schon wieder 6 Jahre her. Spannend. Du, liebe Nicola, alles, alles Liebe, wunderbar, dass du so schnell herkommen bist. Das haben wir uns vor wenigen Tagen ausgemacht. Ich wusste das nicht mit dem Film, so haben wir gleich einen aktuellen Call to Action eingebaut. Ich spiele meinen Abspann, sag danke, danke, danke an euch da draußen. Ich glaube, unglaublich viel dabei. Es hat Spaß gemacht, hoffentlich. Und tschüss einmal von meiner Seite.
Alles Gute, auf Wiederhören.
Ciao. Business Athlete Podcast.